Mein Körper hat gesagt, nein, das geht nicht. Ich konnte auch nicht atmen. Es war mega schräg. Aber es hat mich auch total geflasht. Wirklich, ich habe nur den Kopf unter Wasser gehabt, aber es war schon so, so, wow, was ist das?
Das ist der Podcast vom SC Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Schweiz Aktuell-Moderatorin mit dem charmanten Bündner Dialekt, Oshena Golmarini. Oshena, wann musst du wählen, vor oder hinter der Kamera?
Das ist eine gemeine Frage. Im Moment, ich kann es nicht beantworten. Es ist beides sehr cool. Ich liebe einfach Fernsehen machen, was, mit allem, was dazugehört.
Die meisten kennen dich nur als Schweiz Aktuell-Moderatorin. Du bist aber auch Redaktorin beim Club und neu auch Produzentin bei Telesquad. Ist es ein bewusster Entscheid, dass du beides willst?
Ja, voll. Ja, weil Schweiz Aktuell ist in den News. Das ist rausgehen zu den Leuten, live sein. Aber natürlich ist es niemals so tief, wie was ein Club macht zum Beispiel. Und ich liebe ja Journalismus und nicht nur zu moderieren. Und darum war für mich wie klar, okay, ich brauche noch wie eine andere Facette. Und die Kombination und auch bei Telesquad Fernsehen machen, sich in der Regie hocken und so, das macht mir hohen Spass.
Du hast mir gesagt, Telesquad sei deine neue Schnapsidee gewesen. Wieso? Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, also mein guter Freund Livio Gistel, der Telesquad moderiert. Wir haben praktisch gleichzeitig bei RTR angefangen. Er ist jetzt auch ein bisschen bei SRF und so. Wir haben wie gefunden, hey, das wäre eigentlich noch lustig. Und dann habe ich zuerst gedacht, nein, und dann mal doch. Und dann ist das gewachsen, die Idee in mir. Und plötzlich habe ich gefunden, mal, das fände ich auch sehr cool, um das zu machen.
Und fängt's?
Ja, mega. Ja, macht mega Spass. Es ist immer noch, also es ist eine mega Challenge. Mhm. Man hat auch, wie soll ich sagen, sehr viel Verantwortung. Es ist ja ein kleines Haus und darum machst du viel mehr Sachen als vielleicht in einem grossen Haus. Und darum lerne ich wirklich extrem viel. Ja.
Willst du lieber als Journalistin bezeichnet werden oder lieber als Moderatorin?
Definitiv als Journalistin. Viele haben das Gefühl, moderieren ist kein journalistischer Job. Ich werde auch oft gefragt, schaffst du auch noch redaktionell quasi? Weißt du, was die Leute meinen? Aber eben, gerade in den News ist das auch absolut ein journalistischer Job. Und ich mache ja auch nicht nur das. Das ist auch nicht das Einzige, was mich interessiert. Ja.
Wo verdient man mehr? Hinter oder vor der Kamera? Beim SRF?
Kann ich so nicht sagen, weil ich habe jetzt nicht, also der Lohn unterscheidet, ich verdiene genau gleich viel wie vorher. Also ob jetzt du vor oder hinter der Kamera bist, du musst wie gewisse Skills mitbringen und mit den Jahren wächst wie deine Erfahrung und dann kommst du vielleicht in eine höhere Lohnklasse oder so. Das wüsste ich eigentlich gar nicht.
Aber du würdest sagen, es hat nicht de facto damit zu tun, ob man vor oder hinter der Kamera steht?
Als Produzentin hast du ein bisschen mehr Verantwortung. Als Moderatorin hast du auch noch mal eine andere Komponente, die du wie musst mehr leisten musst. Sei das jetzt wegen dem Live, sei das, weil du ein Stück in der Öffentlichkeit stehst und mit anderen Sachen konfrontiert bist. Aber es gibt auch Redaktoren, die, sage ich jetzt mal, einfach Beiträge machen, die auch sehr viel Verantwortung tragen, je nach Format, wo man macht, je nach Impact. Aber es geht wie um, je mehr Verantwortung du trägst, desto mehr
wird es entlohnt.
Ja.
Eben, viele haben das Gefühl, das ist so ein mega glamouröser Job, so die SRF-Moderatorin, man verdient auch viel. Du hast aber da Transparenz geschaffen vor ein, zwei Jahren, wo du offen gesagt hast, dass du monatlich 6'000 Franken verdienst. Wieso hast du das gesagt? Wieso ist dir das wichtig gewesen?
Also das war ja Teil von einem Interview. Und dann habe ich die Frage gesehen und habe gefunden, warum soll ich sie nicht beantworten? Warum soll ich so eine diplomatische Antwort geben. Ich verstehe, wenn das andere Leute machen, das ist auch voll okay, aber ich habe für mich überlegt, wieso soll ich einfach nicht meinen Lohn sagen? Was ist eigentlich das Problem? Vor was habe ich Angst? Was könnte passieren? Mir war schon klar, dass das Wellen schlagen kann, in dem Sinn. Aber ich habe mich dann ernsthaft gefragt, vor was habe ich Angst oder was könnte das Problem sein? Und nachher habe ich gefunden, nein. Wo ist das Problem, zu sagen, wie viel sie verdienen? Oder? Weil ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo, wenn ich weiss, dass du mega viel verdienst, ich ein anderes Bild von dir habe. Ich will auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo, wenn ich weiss, du verdienst mega wenig, ich dann auch ein anderes Bild habe. Es geht um den Mensch, egal wie viel der verdient. Es geht um den Charakter, es geht darum, wie du mit anderen Menschen umgehst, es geht um völlig etwas anderes. Oder? Und darum habe ich gefunden, ist doch egal, wie viel sie verdienen, oder? Und also nein, es ist nicht ganz egal, vor allem nicht, wenn man bei der SRG arbeitet, finde ich auch. Ja, das ist dann aber nochmal ein anderes Thema. Aber
hast du auf den Deckel bekommen wegen dem?
Hey, ich habe hauptsächlich gute Reaktionen gekriegt. Mhm. Aber ich verstehe absolut, ich arbeite ja für SRF 80%. Und wenn jemand in unserem Land 100% schafft und gleich viel verdient wie ich mit 80%, dann verstehe ich, wenn das jemand frustriert. Und dann bin ich auch gerne der Prellbock, wo die Leute das bei mir abladen können. Und das ist auch passiert. Und das ist auch voll okay, weil ich habe voll Verständnis für das. Mhm. Ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Also alle, die konstruktive Kritik abgebracht haben, habe ich auf all diese Sachen habe ich geantwortet. Aber eben das allermeiste war positiv. Viele haben gefunden, aha, oh mein Gott, ich habe gedacht, du verdienst viel, viel mehr. Oder? Das war eigentlich die grösste Reaktion. Es haben auch ein paar gefunden, ja, hast du das jetzt müssen öffentlich sagen? Es ist wichtiger, dass man das branchenintern öffentlich sagt, aber nicht gerade so. Ja, ich habe den Entscheid gefällt, ich kann immer noch voll dahinter stehen. Ja.
Bist du auch jemand, der so straight ist und sagt, ich will jetzt sagen, ich stehe dahinter, egal was andere jetzt finden oder egal, ob irgendwie Kritik kommt. Für mich ist die richtige Entscheidung gewesen.
Ja, aber bis ich an diesem Punkt bin, überlege ich mir natürlich mega viel. Ich tausche mich aus mit meiner Familie, gerade mit meinen Brüdern, ich tausche mich aus mit meinen engsten Freunden, ich tausche mich aus mit Leuten, die Ahnung haben und auch wo die Meinung, wo ich weiss, die Meinung ist wie wichtig für mich. Und dann muss ich es setzen lassen und dann am Schluss entscheidet, wie mein Bauchgefühl. Und wenn ich dann den Entscheid getroffen habe, ja, bis jetzt, habe ich immer können sagen, ja, ich stehe dahinter, ja.
Wir bleiben gerade noch schnell beim Job. Du hast nämlich nochmal eine Rolle. Du coachst eine gehörlose Moderatorin. Wie läuft das genau ab?
Hey, genau gleich, wie wenn man jemanden, der gehört, coacht. Außer dass wir das in Gebärdensprache machen. Dann geht es um Sachen wie Präsenz. Dann geht es um, wie ich Fragen stelle. Gerade in der gehörlosen Welt ist zum Beispiel, was wir mit der Tonalität machen, ist dort mir Mimik. Also, wie schaffe ich, sie macht auch viel Gespräche, wie das, was wir jetzt da gerade machen. Wie schaffst du zum Vertrauen schaffen, aber trotzdem distanziert bleiben? Wie, einfach all so diese Geschichten, ja.
Das ist kein Zufall, dass du eine gehörlose Moderatorin coachst. Du bist aufgewachsen bei Eltern, die gehörlos sind. Wie war das für dich und deine Brüder, wenn du an eure Kindheit zurückdenkst?
Also, ich muss sagen, irgendwann als Kind merkst du aus den Reaktionen der anderen, dass irgendetwas anders ist bei dir, oder? Weil du wächst auf dieser Welt, ist alles normal, deine Eltern sind normal gehörlos, deine Muttersprache ist Gebärdensprache, so what?
Hat es nie einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, ich höre etwas und meine Mami hört es nicht und dann hat es ein Fragezeichen gegeben bei dir?
Nein.
Du bist wieder eingewachsen?
Das ist wie, so ist es einfach gewesen, ja, so. Mega normal, ja. Genau. Ja, und dann gibt's, und dann hatte ich schon auch meine Phasen gehabt, wo mir das so unangenehm war, die Aufmerksamkeit, weil du spürst, dass die Leute schauen, die allermeisten finden es natürlich cool, es gibt ein paar Kinder, sind manchmal auch gemein und so, aber mir ist das lange auch unangenehm gewesen. So, ich habe ja viel müssen, oder wir Kinder haben viel müssen dann übersetzen, wenn jemand etwas gesagt hat und so, und die haben die Aufmerksamkeit nicht unbedingt wollen. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich das angefangen zu schätzen. Und es ist, jede Sprache bringt ja eine eigene Kultur mit. Und so ist es auch in der gehörlosen Welt. Es ist eine eigene Kultur, die hat einen eigenen Humor, die hat eigene Arten, wie man miteinander umgeht. Und ich sage oft, ich bin wie eine Sekunde. Es ist sehr ähnlich. Ich bin mit verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Und ich liebe es, dass ich diese Kultur in mir träge.
Was hat das mit dir gemacht, dass du eben sagst, manchmal ist es dir wirklich unwohl gewesen, weil du wahrscheinlich auch gemerkt hast, ihr seid als Familie anders. Irgendwann kommt ja der Punkt.
Am Schluss wahrscheinlich mutiger, weil du hast halt müssen anstehen, du musst für deine Eltern telefonieren, damals noch, wo man noch nicht so viele Mails können schreiben mit Versicherungen und was weiß ich, das ist natürlich super, wie es jetzt ist. Aber es hat mich wahrscheinlich mutiger gemacht. Es hat mich mutiger gemacht, mit fremden Leuten zu reden, Leute anzusprechen.
Wenn du einfach wie viel übernommen hast halt für sie.
Ja, voll, ja. Und vielleicht auch früher selbstständig sein oder mehr Verantwortung müssen übernehmen in gewissen Bereichen, oder?
Du hast eben gesagt, du bist wie eine Sekunde aufgewachsen. Das heisst, eigentlich ist für dich, hast du zuerst Gebärdensprache geredet und dann Schweizerdeutsch? Oder ist das wie gleichzeitig gekommen?
Bei mir ist es eben ein bisschen speziell, weil ich habe zwei ältere Brüder. Das heisst, sie haben mit mir Schweizerdeutsch geredet. Aber mein ältester Bruder, der Arno, hat wahrscheinlich ja zuerst Gebärdensprache gelernt. Aber du hast ja auch ein Umfeld und Verwandte und Fernsehen und was weiß ich. Bei meinem Neffe ist mega lustig, meine Mami betreut ihn recht viel. Und er hat zuerst können, Sachen in Gebärdensprache sagen, bevor er sie können in der Lautsprache aussprechen konnte. Also er hat zuerst können Bagger in Gebärdensprache zeigen, bevor er sie können aussprechen.
Und das, obwohl er eine Generation dazwischen ist?
Ja, voll, aber er ist natürlich viel bei meiner Mami. Und man weiß ja, dass Kinder, also ich glaube, das ist so, zuerst können mit Handzeichen sich ausdrücken. Mhm. Und in dem Fall ist es gerade wie so, das ist für mich auch mega speziell gewesen, um zu sehen, obwohl ich genau gleich war, aber ich habe so gedacht, boah, das ist ja voll geil, oder? Mhm. Ja.
Aber du hast nicht später angefangen zu reden oder so als andere Kinder, weil die Gebärdensprache rum war. Das ist so.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber gell, dadurch, dass ich mit Gebärdensprache, Romanisch und Deutsch aufgewachsen bin, kann ich wahrscheinlich nicht jede Sprache 100% perfekt wie jemand, der sagt, jetzt einmal rein im Bündner Dialekt aufgewachsen ist. Zu 100% die ganze Familie, Verwandtschaft. Oder? Und da habe ich sicher überall ein bisschen Mankos. So. Ich merke es so bei anderen, die jetzt komplett im Berner Dialekt aufgewachsen sind. Die haben so Ausdrücke, die man genau in diesem Dialekt sagt. Oder Sachen, die sie in der Familie so und so gesagt haben. Das habe ich schon auch, aber ich merke schon, doch, und ich habe ja den ganzen Tag mit Sprache zu tun und mit Ausdrücken, merke ich schon mal, da fehlen mir gewisse Sachen. Dafür bin ich mit drei Sprachen aufgewachsen, gibt mir andere Fähigkeiten, die vielleicht andere nicht haben, aber ja, das ist wie eben bei Sekunden sind mir eins ähnlich. Sie können zum Beispiel die Sprache, wo sie bei den Eltern aufgewachsen sind, schon und sie können absolut reden und über alles, aber es fehlen manchmal Wörter, es fehlen manchmal, ja.
Aber das ist eigentlich bei dir gerade mega, mega spannend, dass du jetzt heute als Journalistin genau mit der gesprochenen Sprache, also ja. Das ist ja wie dein wichtigster Skill. Ja. Glaubst du, das ist Zufall oder hat es eben genau so sein müssen, dass du jetzt quasi in diesem Beruf gelandet bist?
Ich habe Sprache schon immer mega gerne gehabt, aber das ist nicht der Grund, warum ich in Journalismus bin.
Ja.
Sondern die Gründe sind andere, es ist Neugier, es ist, weil ich Menschen gerne habe, es ist, weil ich manchmal empört bin über die Welt und das Gefühl habe, ich muss etwas in Bewegung setzen. Es ist, weil ich das Gefühl habe, ich bin immer noch ein bisschen naiv oder idealistisch, was der Journalismus angeht. Ich habe immer noch das Gefühl, wir können die Welt bewegen. Auch wenn es nur ganz, ganz im Kleinen ist. Aber an das glaube ich und solange ich an das glaube und solange das Feuer so brennt, ist es für mich richtig und stimmig.
Erzähl mal, wie war der Alltag bei euch zu Hause, in eurer Family?
Sehr fest geprägt von Sport. Also meine Eltern sind beide früher Ski gefahren. Meine Mami ist bei den Gehörlosen, ich weiß nicht wie oft, Weltmeisterin geworden. Sie ist auch bei den Hörenden recht weit gekommen.
Dein Bruder?
Der eine Bruder war Spitzensportler, der andere hat auch immer mit Sport zu tun, ist trainiert Athleten. Ich bin auch ein bisschen Snowboard gefahren. Aber ja, Sport ist so ein sehr grosser, wichtiger Teil von der Kindheit, wenn ich jetzt so zurückdenke. Mhm. Ja.
Wie hat uns Mami den Tarif durchgegeben, wenn es mal nötig war?
Hey, das kann man extrem gut, auch in der Gebärdensprache, glaubt man. Und sie haben ja auch eine Stimme. Also, es ist ja nicht so, dass sie keine Stimme haben. Sie können auch laut werden in dem Sinn.
Das ist sie
dann auch. Sie können laut werden, sie haben es auch nicht gehört. Das ist auch super manchmal. Nein, man kann in der Gebärdensprache alles ausdrücken. Ja, das geht.
Also hast du das Gefühl, es hat nichts in der Erziehung, die jetzt gross anders gewesen wäre bei euch als in anderen Families?
Nein, außer Details. Wie so, zum Beispiel, wenn ich an einem Tisch hocke und es hat eine Deko auf dem Tisch und Kerzen und Wasserflaschen und so, ich muss immer aus dem Weg rum, damit die Leute sehen. Also das ist so das Ding, das so, ich kann nicht mit dir reden, auch wenn es mir geht, wenn etwas zwischen uns ist. Ich muss dich anschauen, mit den Augen um so zu reden. Oder, ja, so kleine Details gibt es einen Haufen.
Habt ihr auch Geheimnisse gehabt von euren Eltern?
Fix! Also wer hat das nicht? Bei uns war es vielleicht einfach, um sie zu verstecken. Ja, ja.
Ihr habt ja einfach gerade raus quasi am Tisch, das, was sie nicht haben sollen mitbekommen.
Ja, absolut. Ich meine, auch zum Beispiel Elternabend, die habe ich müssen übersetzen. Und ich habe mir natürlich nicht getraut, um mir ganz ehrlich zu erzählen, aber vielleicht habe ich es mal ein bisschen anders formuliert oder so, ja.
Nicht nur ich stelle ganz viele Fragen, auch in der Schweizer Illustrierten gibt es spannende Interviews. Die können es zwar nicht hören, dafür lesen. Und als fleissige Essay-Tag-HörerInnen bekommen ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Heft. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut vorbei auf shop.schweizer-illustrierte.ch/essay-tag.
Wenn du jetzt eben sagst, so Sachen wie, wenn du gerade Sachen vom Tisch wegräumen etc., du kennst die Welt mega gut von den Gehörlosen. Was hast du das Gefühl, müsste sich noch ändern, damit der Alltag noch leichter wird? Eben, es gibt schon Fortschritte mit E-Mail und so, aber was hast du das Gefühl, würde helfen?
Also ich sage es mal so. Wir haben gesagt in der Schweiz, alle Menschen sollen Zugang haben zu Bildung. Aber es gibt einen einzigen Mensch, zumindest von dem ich weiss, der doktoriert hat in der Schweiz, der gehörlos ist. Es gibt extrem wenig Gehörlose, die Matura machen, die studieren. Es hat gerade vor ein paar Monaten hat zum ersten Mal jemand als Physio abgeschlossen mit Corona, hat ewig lang studiert. Und ich glaube, das Wichtigste für eine Gesellschaft, dass sie weiterkommt, ist Bildung oder eines der wichtigsten Pfeiler. Und das ist noch nicht möglich in der gehörlosen Welt. Und ich glaube nicht, dass das gut ist. So, ja.
Das gibt halt wie schon eine gewisse Benachteiligung.
Absolut, ja.
Wo halt für das ganze Leben mega zeichnend. Kann sein, nicht muss, aber
genau.
Kann.
Genau.
Hast du das Gefühl, das wäre das, wo deine Mami sich beispielsweise wünschen würde?
Meine Mami ist noch mal in einer ganz anderen Generation von Gehörlosen aufgewachsen. Ja. Die Leute, die heutzutage, also die jungen Gehörlosen von heute, das kann man nicht vergleichen. Meine Mami ist in einer Welt aufgewachsen, wo sie in der Schule nicht durfte Gebärdensprache reden, weil man sie zu Hörenden erziehen wollte. Man hat es ihnen wie verboten. Du darfst nicht mit deiner Sprache die ausdrücken. Oder sie hat in der Schule auch nicht wirklich Bildung gekriegt, sondern sie musste lernen, wie man Lautsprache redet. So zum Beispiel mit Kerzen. Und nachher sieht sie, wie man P und B sagt. Sie hat nicht Bildung gekriegt für sie in ihrer Sprache. Oder? Dann ist sie in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo Gehörlose als dumm wahrgenommen werden. Man hat Affensprache gesagt. Also eben, das kann man nicht vergleichen. Und es ist sehr viel passiert. Und es ist super. Ja, aber das war noch mal ganz eine andere Geschichte.
Du bist mega früh ausgezogen. Mit 16. Du hast eben vorher gesagt, das hat auch damit zu tun, vielleicht, dass du früh selbstständig warst. Wieso bist du gegangen, so früh?
Ich wollte nicht unbedingt ausziehen. Mhm. Es ging mehr darum, dass ich eine coole Lehre machen wollte. Und ich bin in Ardez im Unterengadin aufgewachsen und habe eine Lehrstelle in Chur gekriegt. Und ich habe mit 16 sowieso gemeint, ich sei erwachsen. Das habe ich wahrscheinlich schon mit 14 gedacht oder so. Und ja, und dann habe ich eine von meinen engsten Freundinnen schon in Chur gsi und so. Und dann, also es war keine Frage, dass sie das machen will. Dann bin ich dann aber in Chur gelandet, dann hatte ich ein Jahr lang Heimweh. Muss man auch sagen, doch noch nicht so erwachsen gewesen. Aber es war super, dass ich das so gemacht habe.
Ja. Wie sind ihr in Kontakt gewesen? Wenn du sagst, du hast Heimweh gehabt, haben die ruhig geschrieben?
Ja, damals haben wir uns mehr noch geschrieben.
Oder hat es schon FaceTime?
Ich weiss es gar nicht, ich glaube nicht. Aber heutzutage ist es sehr viel wie FaceTime.
Ja.
Ja, das ist mega, mega cool. Das hat auch so viel erleichtert. Und jetzt kann man einander anrufen.
Ja.
Oder?
Ja. Ja. Und wie war das für deine Eltern oder für deine Mami? Weil du eben doch auch noch eine Hilfe warst. Sind Brüder noch rum?
Nein.
Aber
okay. Ja, weil sie sind ja 7 und 10 Jahre älter. Sie sind schon lange ausgezogen.
Ja.
Oder?
Ja.
Nein, ich habe aber auch dann irgendwann gefunden, okay, Mami, jetzt gibt es die technischen Mittel. Jetzt musst du auch einen Step machen und gewisse Sachen lernen und voran weitergehen sozusagen. Und das hat sie dann auch gemacht und kann mega vieles jetzt auch allein. und gewisse Sachen ist wie logisch. Aber ich glaube, das hat man auch, wenn man hörende Eltern hat, dass man muss anrufen einmal und so. Mhm. Aber nein, sie kommt.
Aber sie hat die Gala.
Hey, ja, ich war wirklich so, ich gehe jetzt und ich kann das und so. Und erst Jahre später habe ich mir dann so überlegt, wie war das echt für sie gewesen und so. Und,
das ist Tini, man überlegt sich das nicht einmal,
nein.
Oder?
Und man hat das Gefühl, ich bin so jetzt ready für die Welt und so. Und nein, wahrscheinlich hat das ihr schon ein bisschen, also weh gemacht, einfach mehr so ein bisschen Herzschmerz gehabt wahrscheinlich.
Haben wir mal darüber geredet, so im Nachhinein?
Hey, wenn ich ehrlich bin, nein. Nein, ich muss sie mal fragen, das ist ein guter Punkt.
Jetzt ist eben deine Brüder reden Gebärdensprache, wahrscheinlich auch in engstem Umfeld kann das. Wie ist es, wenn jetzt jemand Neues bei euch in die Familie kommt, wie vor 2 Jahren dein Freund, der Fabian?
Also ich muss sagen, ich habe ja schon viele Leute erlebt, wie sie zum ersten Mal auf Gehörlose treffen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, der das so gut gemacht hat wie er. Er hat null Berührungsängste gehabt. Er hat sofort gecheckt, wie er mit ihnen reden muss. Er hat sich selber nicht zu ernst genommen. Oder? Viele haben ja dann so Angst, so, jetzt muss ich alles richtig machen. Oder so Berührungsängste und so, das war ihm wie egal gewesen. Er hat dann einfach darüber gelacht und hat es lustig gehabt. Und viele haben ja auch Tendenz, um dann laut zu reden, was ja auch lustig ist, was überhaupt nichts bringt.
Nein, also das Lippenlesen ist es am Schluss, oder? Genau artikulieren.
Ja, genau, du musst halt mega deutlich reden, oder? Und dann verleitet es das einem zum laut reden. Und das ist genau. Und dann ist es aber sehr lustig, um diese Situationen beobachten. Nein, ich muss wirklich sagen, er hat es sehr gut gemacht, ja. Ja.
Hast du mich auch noch ein bisschen geholfen übersetzen oder hat es wie gar nicht gebraucht?
Doch, am Anfang schon. Mal, das ein bisschen Starthilfe braucht es schon. Weil jede Person, die gehörlos ist, redet auch anders. Gell? Die einen haben eine Stimme, die man gut verstehen kann. Mhm. Andere haben sehr komische Stimme, sage ich jetzt einmal, weil sie eure Stimme selber nicht hören und sie nie gelernt haben zu justieren. Mhm. Und darum, braucht es noch ein bisschen Hilfe. Ja. Aber er ist noch nicht so weit, dass er jedes Gespräch zwischen mir und meiner Mami versteht.
Und Gebärdensprache kann ein bisschen?
Ein bisschen, ja. Und er hat tatsächlich auch mal geschaut, ob er einen Online-Kurs machen kann. Also ich glaube, das ist auch noch in Planung. Ich glaube, irgendwann macht er dann mal sicher einen Kurs, weil es ihn auch interessiert und er es spannend findet. Und,
Jetzt ist er ja auch bekannt als Bane, als Graffiti- und Street-Art-Künstler. Was verbindet euch? So die zwei Welten, die ihr rauskommt?
Ja, also unsere Berufswelten sind sehr unterschiedlich, das ist ja so. Ich glaube, was uns verbindet, ist das Feuer, das in uns brennt. Ambitionen, die wir haben, gerade im Job. Was uns verbindet, ist sicher auch die Fotografie. Das ist sehr ein grosser Teil. Also entweder, dass wir zusammen rausgehen und fotografieren, aber auch mittlerweile ist wieder dazugekommen, dass jedes Bild, das er malt, ist einmal entsteht aus einem Shooting. Und ich durfte jetzt schon ein paar Mal dabei sein bei diesem Shooting.
Jetzt macht er ja mega grosse, eindrückliche Graffitis. Viele, also Vögel und so. Wie steht es so um deine Zeichnungsskills?
Hey, ich habe einmal ein Bild gezeichnet, also gesprayt. Ein einziges Mal in meinem Leben. Wir waren ein paar Freunde und dann hat er gefunden, okay, alle noch nie gesprayt und ich zeige es euch das einmal. Also so mega basic natürlich. Und ich hatte mega Freude an meinem Manta, den ich gemalt habe. Aber nein, also ich bin weit davon entfernt. Aber ich habe mich auch nie mit dem auseinandergesetzt. Ich habe auch nie das verfolgt oder so, aber also gerade das, was er macht, braucht auch extrem räumliches Denken. Es braucht Lichtverständnis, es braucht Farbverständnis, es braucht das Verständnis, wie baue ich ein Konzept, um dass es auf einem grossen Bild wirkt. Das ist noch viel mehr als nur gut
sprayen. Die Grösse, ja, voll. Was sind sonst so deine Berührungspunkte zur Kunst?
Ich bin mehr eigentlich bei der Musik daheim, also Bilder und all das, das habe ich, das mit dem befasse ich mich oder bin ich konfrontiert, erst seit er in meinem Leben ist. Bei mir ist es sicher, was jetzt Kunst angeht, sicher Musik, zoberst und dann wahrscheinlich Film.
Mhm. Machst du Musik?
Nein, ich habe zwar mal 1,5 Jahre Gitarrenunterricht genommen. Aber eben, ja, das war schön, aber habe ich dann wie nicht mehr nicht genug ambitioniert gewesen, um das weiterverfolgen. Ja.
Aber jetzt hast du mir auch erzählt, du sagst auch schon Modell gestanden für ihn. Und du hast ja auch schon etwas organisiert, das auch mit Street Art zu tun hat. Mhm. Erzähl mal.
Sehr häufig kommen die Menschen vor in seinen Bildern und ich durfte schon Teil von dem Konzept sein, Modell stehen in dem Sinn. Also, es gibt ein Bild in Albanien, es gibt 2 Bilder in Belgien, ja, wo ich drauf bin, was natürlich eine riesige Ehre ist, mega, mega schön. Ich habe die zwar alle noch nie in echt gesehen, aber das mache ich dann noch irgendwann.
Ah, du hast noch Bilder davon gesehen?
Ja. Ja, ich habe es nie in diesen 3 Mal geschafft, zum vor Ort dabei sein, wenn er das malt. Ja.
Wie funktioniert ihr denn so als Team in diesem Prozess? Eben vielleicht auch in seiner Kunstbubble drin?
Ja, also ich lerne extrem viel. Weil er ist ein absoluter Profi, was das angeht. Und ich habe keine Ahnung. Jetzt nach 2 Jahren würde ich sagen, habe ich auch ein bisschen Ahnung. Kann auch besser das Verständnis für Bilder oder wenn ich ihn sehe, malen, verstehe ich besser, wo er steht und so. Aber es ist, weil ich auch mega neugierig bin, habe ich mich dort wie mega reingefuchst natürlich und es hat mich mega interessiert. Und eben, wir haben ein Street Art Festival in Chur organisiert. Also wir waren ein Team von 7 Leuten und ich hatte eine sehr kleine Rolle, aber habe auch ein bisschen mitgeholfen. Und auch dort bist du in Berührung gekommen mit Künstler aus der ganzen Welt und das ist unglaublich faszinierend gewesen. Und wir sind auch extrem überrascht gewesen, wie viele Menschen gekommen sind und das gefühlt haben. So, ja.
Gibt es da noch mal Wiederholung?
Ja, wir haben es schwer vor, übernächstes Jahr. Ja, wir haben etwas sehr Grosses auf die Beine gestellt, haben aber auch sehr viel daraus gelernt. Und ja, es ist absolut das Ziel, um das übernächstes Jahr noch besser zu machen.
Jetzt hat Fabian ja zu seiner Kunst gefunden, indem er eigentlich in Therapie war. Er hat keine einfache Vergangenheit. Er hat schon sehr viele Drogen genommen, glaube ich, auch als Jugendlicher. Auch dealt, auch mal müssen in Haft. Sag mir, wenn ich etwas Falsches sage. Wie stehst du zu dem? Ist das bei euch ja mit Thema?
Extrem wenig, muss ich sagen. Weil der Fabian ist gesund, Fabian ist stabil. Der Fabian hat einen der besten Charakter, den man haben kann. Ich vertraue ihm zu 100%, dass die Geschichte vorbei ist. Aber natürlich, sie war sehr prägend, sie war sehr lang. Und es gibt natürlich Sachen, die heute noch da sind. Aber das haben wir alle. Wir haben alle unseren Rucksack. Und darum, nein. Also sehr, sehr wenig. Und wenn, dann können wir extrem gesund über das Thema reden. Mhm. Ja.
Was spürst du, was noch so ein bisschen rum ist?
Hey, ein Teil ist sicher, dass gerade in Chur die grösste offene Drogenszene stattfindet im Moment. Dass wir darüber diskutieren, ob wir einen Konsumraum brauchen oder nicht. Dass das so Thema ist, auch politisch in Chur. Und natürlich haben wir dann andere Gespräche über das Thema. Oder? Er weiß sehr viel darüber und ich habe jetzt auch einen ganz anderen Blickwinkel auf Menschen, die drogenabhängig sind oder suchtkrank sind, die randständig sind. Und gerade wenn so Sachen Thema sind, ja, dann zum Beispiel führen wir wahrscheinlich andere Gespräche. Oder?
Aber abgeschreckt hätte ich das nie?
Nein, weil für mich war wichtig, zum spüren, bist du gesund? Bist du emotional gesund?
Ja.
Und ich habe nicht eine Sekunde jemals einen Zweifel gehabt, dass das so ist.
Was fasziniert dich an ihm? Das ist auch ein mega Prozess, den er durchgemacht hat. Das ist mega, mega stark auch.
Ja, und man muss sagen, dass es auch leider sehr selten ist, dass das Leute schaffen, um wirklich rauszukommen. Ja. Oder? Viele haben kein wieder zurück und so. Also das ist sicher etwas, wo ich extrem bewundere an ihm, dass er das geschafft hat und so durchgezogen hat. Dann auch noch etwas gefunden hat, wo ihn so fasziniert, dann auch noch Erfolg hat in dem, er lebt von der Kunst, was nicht einfach ist in der Schweiz. Und ja, er ist einfach sehr, sehr ein toller Mensch. Er ist abenteuerlustig. Ja.
Du hast darin eben auch etwas neu entdeckt, was du vorher auch noch erwähnt hast, das Tauchen. Mhm. Wie ist das entstanden?
Ja, er taucht ja im Ausland, also im Meer, aber auch in der Schweiz, in Seen. Dann bin ich mal mitgegangen, wo er mit einem guten Freund tauchen ging. Und ich habe ihn dort gewartet. Und nachher, als er rausgekommen ist, hat er gesagt, willst du mal probieren, um durch den Atemregler zu schnaufen, oder? Und dann habe ich nur meinen Kopf ins Wasser gehabt und habe versucht zu schnaufen. Und mein Körper hat gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe auch nicht schnaufen können. Es war wie so, dein Kopf ist unter Wasser. Du kannst nicht schnaufen. Was ist los mit dir? Oder? Es war mega schräg gewesen. Aber es hat mich auch total geflasht. Wirklich, ich habe nur den Kopf unter Wasser gehabt, aber es war schon so, wow, was ist das? Und dann hat er mich auch ein bisschen geschubst in das rein. Er hat mir dann einmal auf Geburtstag eine Taucherbrille geschenkt. Ja, das kannst du auch. Was sollst du denn noch machen, oder? Nein, es hat mich mega, mega interessiert. Und dann habe ich gefunden, ja gut, jetzt buchen wir mal. Ohne zu wissen, ob ich ohne jemals einen Adventure Dive gemacht habe, also auch einen Spass-Tauchgang oder so. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach das Open Water, also so den Anfängerkurs. Und es hat mich dann so geflasht, dass ich dann gerade auch noch in dieser Woche den Advanced gemacht habe. Und dann habe ich jetzt noch dieses Jahr den Rescue Diver gemacht. Und ich finde es voll geil und meine Federn drehen sich nur noch um Tauchen.
Was ist das Schönste, was du je gesehen hast?
Ich muss sagen, ich bin verwöhnt, für das, dass ich noch nicht so lange tauche. Und ganz viele da draußen, wenn die tauchen und schon lange und das noch nie erlebt haben, was eigentlich, ja, es ist wirklich, also ich habe einen Walhai gesehen, mehrmals, bin sehr nah an einem Walhai gewesen und sehr lang. Ich habe Mantas sind um mich herum geschwommen und ich musste ausweichen. Ja, ich bin wirklich extrem verwöhnt worden, schon bis jetzt, für das, dass ich noch nicht so lange tauche.
Ist das auch wieder ein Zufall, dass dein Name
ja.
Mit weiblichen Ozean bedeutet und du jetzt irgendwie so die Liebe zu dem Meer auch gefunden hast oder die Bewunderung?
Ja, das ist aber recht lustig, wenn ich dann so in der Tauchschule dann irgendwo am Meer so muss meine Idee zeigen oder so, dann sind sie immer so, hä? Okay. Ja, das ist sehr lustig, ja. Für das ich mal in den Bergen aufgewachsen bin.
Ja, eben.
Und das Meer jetzt so eine wichtige Rolle spielt, ja.
Wie sind sie auf den Namen gekommen? Deine Eltern?
Also was ich weiß, ist, dass sie einmal eine Geschichte gelesen haben über eine Frau, die glaub, ihr Kind auf dem Meer geboren hat und es dann auch Schena getauft hat. Und das hat ihnen mega gut gefallen. Und sie sind auch beide Windsurfer und irgendwie hat das gepasst. Und das ist auch ein Name, den es in anderen Sprachen gibt. Also zum Beispiel im Französischen als Ocean. Ja, genau.
Und jetzt schließt sich da wieder so der Kreis. Was sind die nächsten Tauchferien, die ihr jetzt noch geplant habt?
Vielleicht schaffen wir es, um im November eine Woche zu gehen. Aber abpeilen wollen wir eigentlich im Januar wieder.
Mhm. Wohin?
Hey, das ist noch mega offen. Es gibt ein paar Geschichten, die auf unserer Bucketlist stehen, wie Galapagos, wie Raja Ampat. Aber das ist alles sehr aufwendig, das ist sehr teuer, für das muss man Zeit haben. Vielleicht machen wir es auch einfacher und gehen es wo näher. Ja, das ist noch mega offen.
Dann wünsche ich euch jedenfalls schon mal bis dann ganz gute Zeit und dann ganz viel Spass bei der nächsten Tauchsession. Mega schön, bist du da gewesen.
Danke vielmals. Danke, dass ihr da seid.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.